Ich glaube, wir sollten uns an der Stelle ehrlich machen und auch sagen, dass die Lehrerausbildung in unserem Land 7 Jahre dauert, dass wir auch dieses Problem des Lehrermangels, gerade auch in den Grundschulen, nicht in der kurzen Frist lösen können. Aber wir müssen uns natürlich trotzdem jetzt auf den Weg machen. Wir brauchen bessere Prognosen, wir brauchen mehr Plätze in den Hochschulen für die Lehrerausbildung. Und was wir natürlich auch brauchen, wir brauchen eine Übergangslösung. Und ich denke, da sind Quereinsteiger auch eine gute Lösung.
Sagt Bundesbildungsministerin Anja Karliczek. Wie groß der Lehrermangel tatsächlich werden könnte, darauf hat diese Woche eine Studie aufmerksam gemacht. Dazu gleich mehr. Latein, ja oder nein? Was bringt es, die tote Sprache zu lernen? Eine Frage, die die Geister scheidet. Auch darum geht's heute bei uns. Und der US-Investmentbanker Jeffrey Epstein hat zu Lebenszeiten viel Geld an Universitäten gespendet. Ein Thema, das etliche Hochschulen jetzt ganz gerne verschweigen würden. Zum Campus-Magazin begrüßt Sie heute Eva Eichmann. In Bayern ist wieder Schulzeit. Am Dienstag hat für gut 1,6 Millionen Schüler und über 150.000 Lehrer in Bayern der Alltag begonnen. Laut Kultusminister Michael Piazzolo hat der Freistaat mehr als 5.200 Lehrkräfte neu eingestellt und zusätzliche Stellen geschaffen. Erst zu Beginn der Sommerferien hatte er gesagt:
Ich bin der festen Auffassung ja sicher, dass wir mit genügend Lehrkräften ins Schuljahr starten werden, dass die Unterrichtsversorgung sichergestellt ist.
In den kommenden Jahren wird der Personalbedarf aber weiter steigen, denn es wird voller werden in den bayerischen Grundschulen. Aktuell rechnet das Kultusministerium mit 45.000 Schülern mehr bis 2023. Diese Prognose geht in die gleiche Richtung wie die Studie, die die Bertelsmann Stiftung jetzt vorgelegt hat. Ihr zufolge fehlen in den kommenden Jahren bundesweit mindestens 26.000 Grundschullehrer, deutlich mehr als bislang angenommen.
Karl hat gerade seinen ersten Geburtstag gefeiert und ist bester Laune. Dass es in ein paar Jahren, wenn er eingeschult wird, nicht genügend ausgebildete Lehrer geben wird, kümmert ihn noch nicht. Aber seine Mutter ist durchaus beunruhigt.
Man wünscht sich natürlich als Mutter immer nur das Beste für sein Kind. Und ich würde mir natürlich schon wünschen, qualifiziertes Personal, was entsprechend ausgebildet ist.
Doch daran hapert es gewaltig. Die Schulminister der Länder sind sich des Notstands durchaus bewusst. Die Kultusministerkonferenz ging in ihrer letzten Prognose für das Jahr 2025 von bundesweit 15.300 fehlenden Grundschullehrern aus. Doch diese Voraussagen seien längst überholt, sagt Dirk Zorn, der Experte für schulische Bildung bei der Bertelsmann Stiftung.
Die Lücke wird um einiges, also um etwa 42% höher ausfallen, als bislang in den Planungen der Schulminister in den Ländern unterstellt, und das schon innerhalb der nächsten 6 Jahre.
Konkret heißt das, zusätzlich zur Prognose der Kultusminister müsse man mit weiteren 11.000 fehlenden Grundschullehrern im Jahr 2025 rechnen. Für die Neuberechnung des Bedarfs hat die Bertelsmann Stiftung aktuelle Daten des Statistischen Bundesamts vom Juni 2019 ausgewertet. Grund für den Lehrermangel seien Pensionierungen und unerwartet hohe Geburtenzahlen.
Die Kinder der Babyboomer bekommen jetzt selber wieder Kinder und die Geburtenziffer ist in einem doch auch für Demografen unerwartet starken Maß gestiegen. Das macht die Schülerentwicklung in den Grundschulen jetzt zunächst so dynamisch.
Dabei fällt es den Grundschulen heute schon schwer, offene Stellen zu besetzen. Es fehlt am Nachwuchs. In Berlin waren zum neuen Schuljahr mehr als 2/3 der Neueinstellungen sogenannte Quer- und Seiteneinsteiger. Ohne diese Menschen werde es in den nächsten Jahren aber auch in anderen Bundesländern nicht gehen, sagt die Bundesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Marlies Tepe.
Aktuell müssen wir mit den Menschen arbeiten, die kein Lehramtsstudium haben. Wir müssen ihnen gute Qualifizierung anbieten und die Kolleginnen und Kollegen in den Schulen müssen Zeit für eine Mentorentätigkeit haben. Insgesamt brauchen die Kolleginnen und Kollegen dann eine gute Qualifizierung, damit sie an Bord bleiben und auf Dauer dann den Lehrkräften gleichgestellt werden und auch gleich bezahlt werden.
Langfristig müsse die Kultusministerkonferenz dafür sorgen, dass die Länder mehr Studienplätze für Grundschullehrer zur Verfügung stellen, so die Gewerkschaftsvertreterin. Auch Hürden wie ein hoher Numerus Clausus für das Grundschullehramt sollten abgeschafft werden. Für Baby Karl kämen solche Maßnahmen allerdings zu spät. Denn bis dringend benötigte zusätzliche Grundschullehrer fertig ausgebildet sind, ist er schon längst in der Schule. Die Bertelsmann Stiftung sieht ihre aktuelle Analyse deshalb als Weckruf.
Die Botschaft ist, wir müssen jetzt alle Anstrengungen intensivieren, um kurzfristige Lösungen zu realisieren.
Bei der Kultusministerkonferenz hieß es auf Anfrage, man habe die Entwicklung im Blick. Die Länder seien außerdem im regen Austausch, wie Prognosen für bildungspolitische Entscheidungen verbessert werden könnten.
Möglichst schnell müssen also mehr Lehrer her. Ein Beitrag war das von Silke Schmidt. Das bedeutet, eigentlich sollten mehr Abiturienten ein Lehramtsstudium beginnen. Aktuell ist aber das Gegenteil der Fall. Laut Bayerischer Direktorenvereinigung gibt es sogar weniger Referendare. Ob eine bessere Bezahlung helfen würde, das bezweifeln viele. Ein Grund für das mangelnde Interesse am Lehramt sind sicher auch die häufig unsicheren Aussichten, wie Jan Rubner meint.
Es gibt zu viele Grundschullehrer. Vor diesem Beruf wird dringend gewarnt. Studieren Sie lieber etwas anderes, sonst könnten Sie arbeitslos sein. So ähnlich stand es auf der Seite der Kultusministerkonferenz Anfang 2018. Dabei war damals schon längst klar, dass die Deutschen wieder mehr Kinder kriegen und der Bedarf an Pädagogen rasch steigen würde. Aber die Kultusminister wiegelten ab. Wie dumm, pardon, dürfen oberste Schulbeamte eigentlich sein? Ja, es gibt Unsicherheiten bei den Prognosen, wie viele Lehrer in Deutschland gebraucht werden. Die Geburtenzahlen aus dem Statistischen Bundesamt kommen mit mehreren Monaten Verzögerung. Mehr Flüchtlinge als gedacht sind zudem ins Land gekommen. Außerdem dauert die Lehrerausbildung etwa 7 Jahre, während zwischen Geburt und Einschulung nur 6 Jahre vergehen. Man kann also nicht die Lehrer an die Kinderzahlen genau anpassen. Und bestimmte Trends, zum Beispiel, dass immer mehr Schüler aufs Gymnasium wollen, lassen sich auch nicht exakt vorhersagen. Trotzdem hätten die Kultusminister gerade den Bedarf an Grundschullehrern besser vorhersagen können. Seit mindestens 2 Jahren warnen Experten vor einer drastischen Lücke. Da drängt sich der Verdacht auf, dass die Bundesländer den Bedarf mutwillig herunterrechnen. Die Kultusbehörden müssen jetzt schleunigst neue Prognosen herausgeben und ihre Zahlen schneller als bisher anpassen. Sie müssen gezielter für die Lehramtsstudiengänge werben, bei denen der Bedarf am höchsten ist. Sie müssen den Wechsel zwischen den Schularten attraktiver gestalten. Notfalls zahlt man dann einem Gymnasiallehrer, der an die Grundschule geht, mal mehr Gehalt. Und sie sollten endlich die Ländergrenzen durchlässiger machen und den Austausch von Lehrern fördern. Dass es Regionen gibt wie Berlin, wo dieses Schuljahr 2 von 3 neu eingestellten Grundschullehrern keine pädagogische Ausbildung haben, ist ein Skandal. Grundschullehrer dringend gesucht. Der Mangel ist schon heute da und müsste eigentlich seit gestern behoben werden.
Jan Rubner kommentierte. Mehr Lehrer, dafür braucht es auch noch mehr Studienplätze. In Bayern soll es in den kommenden Jahren 700 zusätzliche Studienplätze für Grundschullehrer geben. Eine schnelle Lösung ist das natürlich auch nicht. Welche Vorstellungen haben Jugendliche von ihrer Zukunft, vor allem wenn es um den beruflichen Lebensweg geht? Das Institut für Demoskopie in Allensbach hat dazu junge Menschen zwischen 15 und 24 Jahren befragt. Und die Forscher haben sich diesmal ganz besonders die Unterschiede zwischen Ost und West angeschaut. Es zeigt sich, auch 30 Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer gibt es nach wie vor große Unterschiede, besonders was die erwarteten Chancen in den neuen und alten Bundesländern angeht. Auch die Einstellungen der Menschen klaffen weit auseinander, obwohl hier eine Generation befragt wurde, die ein geteiltes Deutschland nur noch aus Schulbüchern und Erzählungen kennt. Katrin Schirner mit Details.
Die gute Nachricht, die Jugendlichen sind in der großen Mehrheit optimistisch, was ihre beruflichen Chancen angeht, und zwar im Osten und im Westen. Dabei sehen sie gute berufliche Perspektiven eher in Westdeutschland, was dazu führt, dass fast die Hälfte der ostdeutschen Jugendlichen bereit ist, für Ausbildung und Job in den Westen zu ziehen. Obwohl sie in der überwältigenden Mehrheit lieber in ihrer Region bleiben wollen. Renate Köcher vom Allensbach-Institut für Demoskopie.
Man hat im Osten ganz vitale Zentren, die sich auch sehr gut entwickeln, aber man hat halt auch weite Landstriche, wo die Perspektiven nicht so gut sind. Und man sieht ja, dass auch heute ostdeutsche jüngere Leute die Perspektiven im Westen deutlich besser einschätzen als im Osten.
Umgekehrt kann sich nur jeder fünfte westdeutsche Jugendliche vorstellen, in den Osten zu ziehen. Und das hat nicht nur mit der Wirtschaft zu tun. Die Demoskopin Renate Köcher stellt bei den Jugendlichen große Mentalitätsunterschiede fest.
Von daher fremdet man da doch auch Jahrzehnte nach der Einheit, nach der Wiedervereinigung, fremdet man noch so ein bisschen.
Dieses Fremdeln dürfte auch damit zu tun haben, dass ost- und westdeutsche Jugendliche offenbar ganz unterschiedliche Sorgen haben. Während im Westen die Angst vor dem Klimawandel und nationalistischen Strömungen vorherrscht, fürchten ostdeutsche Jugendliche eher Kriminalität und Gewalt und einen wachsenden Einfluss des Islam. Das spiegelt die öffentlichen Debatten und Aufregerthemen wider. Auch die Sorge, eine bezahlbare Wohnung zu finden, ist heute deutlich höher als noch vor 2 Jahren, die Angst vor Terrorismus aber geringer. Gewachsen ist bei den Jugendlichen eine gewisse Skepsis gegenüber der Demokratie. Klaus Hurrellmann, Jugendforscher und einer der Studienleiter.
Man hat Misstrauen gegenüber der Politik, die ist höher als im Westen. Das Misstrauen gegenüber den Politikerinnen und Politikern ist gestiegen in beiden Teilen, aber im Osten wieder ein bisschen mehr.
Nur jeder fünfte der 15- bis 24-Jährigen findet, dass die Politik die Interessen der jungen Generation ausreichend vertritt. Vor 2 Jahren sahen die Jugendlichen das noch viel positiver. Fazit: Die jungen Menschen sind unzufrieden mit der Politik und haben ein festgefahrenes Bild vom perspektivlosen Osten. Wie kann man das ändern? Der Osten müsse selbstbewusster auftreten, meint Jugendforscher Klaus Hurrellmann.
Für mein Gefühl müssen die östlichen Regionen, die florieren, nun auch mal von sich reden und deutlich machen, dass sie Leuchttürme sind und zeigen, was da alles passiert.
Und noch ein Ergebnis der Ausbildungsstudie ist interessant. Jugendliche finden mehrheitlich, dass die digitale Bildung an den Schulen zu kurz kommt. Und das habe nicht nur mit einer schlechten Ausstattung zu tun, sondern auch, nach Meinung der Jugendlichen, mit der zu geringen digitalen Kompetenz der Lehrer.
Die aktuelle Ausbildungsstudie, Katrin Schirner hat deren Ergebnisse vorgestellt.
Domus bedeutet Haus, der Junge Puer und das Mädchen bedeutet Puela. Die Lehrerin Magistra, der Lehrer Magister.
Seit dieser Woche lernt der 11 Jahre alte Valentin Latein als zweite Fremdsprache im Gymnasium. Damit ist er einer von knapp 40% aller Schüler am Gymnasium, die Latein lernen. Tendenz fallend. Denn seit 2008 ist die Zahl zurückgegangen. Vom viel beschriebenen Aussterben des Unterrichtsfachs sind wir allerdings noch weit entfernt. Die Frage, soll mein Kind Latein wählen, spaltet die Elternschaft. Während die einen finden, es gehört zur gymnasialen Bildung, halten es die anderen für Zeitverschwendung und setzen lieber auf moderne Sprachen. Was aber bringt Latein tatsächlich, nach Meinung der Wissenschaft? Lisa Sophie Scheurell hat mit Kritikern und Anhängern der Sprache Cäsars geredet.
Eine Sprache lernt man, um mit anderen Leuten sich verständigen zu können, die sozusagen die eigene Muttersprache nicht sprechen. Und das gilt für Latein natürlich nicht. Und jetzt sagt man aber, naja, Latein hat einen anderen Nutzen. Zum Beispiel, es fördert das logische Denken, es fördert das Grammatikverständnis oder es fördert den Erwerb anderer Fremdsprachen, vor allem romanischer Sprachen. Und da sagt uns der Forschungsstand, nee, das ist leider nicht so.
Sagt Jürgen Gerhards. Er ist Soziologe an der Freien Universität Berlin. Vergleicht man den Lernzuwachs in diesen Gebieten mit Kindern, die im gleichen Zeitraum eine gesprochene Fremdsprache wie Französisch gelernt haben, schneidet Latein deutlich schlechter ab, sagt Gerhards. Er ist der Auffassung, dass einem Latein im Vergleich mit modernen Fremdsprachen weniger nützlich ist. Harald Kläuber, Lateinlehrer und im Bayerischen Philologenverband zuständig für die alten Sprachen, findet so einen Vergleich sinnlos.
In einer modernen Kommunikationssprache geht es darum, möglichst schnell mit anderen Leuten ins Gespräch zu kommen. Im Lateinunterricht ist der Spracherwerb nur eine von 3 Säulen, gleichberechtigt neben der Auseinandersetzung mit antiken Texten. Und in diesen lateinischen Texten geht es um anthropologische Grundfragen wie Moral, Politik, Philosophie, also um die Fragen, die uns als Menschen zentral bewegen.
Die Kultur spielt im Lateinunterricht eine große Rolle, von der Antike bis ins frühe Mittelalter. Doch auch wenn die Sprache oft als tot bezeichnet wird, sieht Lateinlehrerin Diana Hessing am Münchner Asam-Gymnasium einige Möglichkeiten, wie die Sprache im Alltag doch lebt.
Im Alltag bringt es einem insofern etwas, dass man natürlich über Sprache genauer und reflektierter nachdenkt. Man beschäftigt sich mit einer intensiveren Auseinandersetzung jetzt auch mit Fremdwörtern beispielsweise.
Und die kommen schließlich in vielen Texten auch in der Uni vor. Fächer wie Medizin oder Jura kommen nicht ohne lateinische Wörter aus. Doch sie begegnen uns auch im Alltag, findet Anne Hilsberg. Sie hatte 6 Jahre lang Lateinunterricht und ist immer noch von der Sprache begeistert.
Latein steckt in so vielem drin, was einfach immer noch relevant ist. Allein zum Beispiel so ein Modewort, prokrastinieren, was jeder Student ja irgendwie kennt. Da steckt pro drin und gras, beides ist lateinisch und es heißt für morgen. Das heißt, irgendwie Latein erklärt Worte einfach nochmal.
In Deutschland machen immer mehr Schüler Abitur. Auch mehr Schüler aus den einkommensschwachen Schichten. Soziologe Jürgen Gerhards ist überzeugt, dass Latein auch deshalb so gefragt ist.
Es ist eine Strategie gewisserweise von mittleren und oberen Schichten, sich abzugrenzen von den unteren Schichten. Und eine Abgrenzungsstrategie ist zum Beispiel Latein, also Latein als Distinktionsmerkmal.
Diana Hessing sieht das genau andersherum. Für sie ist Latein Inklusion.
Bei uns ist Latein ein Integrationsfach. Das heißt also auch gerade Schüler mit Migrationshintergrund entscheiden sich für das Fach Latein. Und wir stellen auch fest, dass sie sich dadurch in Ausdrucksfähigkeit und Sprachkompetenz deutlich verbessern.
Das liegt laut Hessing daran, dass die Grammatik genauer durchgearbeitet wird. Sogar detaillierter als im Deutschunterricht. Latein als Fremdsprache hat vor allem für Schüler mit weniger Sprachbegabung einen Vorteil.
Der Lateinunterricht zunächst mal nicht als Kommunikationssprache und das ist den Schülern auch bei der Wahl bewusst. Aber es gibt auch Schüler, die sich vielleicht schwer tun, gerade eben mit modernen Fremdsprachen. Das Sprechen vielleicht eine Art Barriere darstellt und für die ist es zum Beispiel sehr hilfreich, sich eben in Übersetzungen dann strukturiert mit einem Text auseinanderzusetzen, sich an der Grammatik und am Wortschatz als Stütze dann anzulehnen und das dann auch eben übertragen können auf Deutsch beispielsweise.
Moderne Fremdsprachen mit Latein zu vergleichen ist schwierig, weil Latein so viel mehr ist als nur eine Sprache, meint Lateinlehrer Harald Kläuber.
Ich lerne nicht nur die Sprache, sondern ich vermittle mit der Sprachvermittlung auch gleichzeitig die Kultur. Und zwar eine Kultur, die nicht eine Gegenwartskultur ist, sondern die weit in die Antike und damit in die Wurzeln unseres abendländischen Denkens hineingreift. Und das bietet der reine Umgang mit einer modernen Kommunikationssprache eben nicht.
Die Frage, was bringt Latein, lässt sich also nur schwer beantworten, je nach Einstellung von wenig bis extrem viel, wie Lisa Sophie Scheurell herausgefunden hat. Dass Universitäten und Hochschulen finanzielle Zuwendungen von Privatpersonen bekommen, das ist nichts Ungewöhnliches. Vermögende Menschen unterstützen bestimmte Projekte oder vererben Geld. In den USA ist das völlig normal. Schwierig wird es dann, wenn das Geld nicht sauber ist, wenn es also aus einer kriminellen Quelle kommt oder einer Quelle mit schlechtem Ruf, Beispiel Jeffrey Epstein. Der Investmentbanker war schon 2008 verurteilt worden. Er soll jahrelang minderjährige Mädchen sexuell missbraucht und zur Prostitution angestiftet haben. Nach einer erneuten Festnahme wurde er Anfang August tot in seiner Gefängniszelle gefunden. Trotzdem haben etliche Elite-Universitäten viel Geld von Epstein angenommen. Doch daran will so manche Uni nicht mehr gerne erinnert werden.
Das Institut für evolutionäre Dynamik leistet interessante wissenschaftliche Arbeit, hat aber einen schweren Imageschaden erlitten. Der Schaden wird umso größer, je länger es so tut, als sei nichts passiert. So zornig spricht der Evolutionsbiologe Jonathan Eisen von der Universität von Kalifornien in Davis über das sonst so hochgelobte Institut für evolutionäre Dynamik an der Harvard-Universität in Boston. Das Institut wurde 2003 gegründet mit $6,5 Millionen Startfinanzierung von Jeffrey Epstein und half dem Finanzier, sich als wissenschaftlicher Mäzen zu inszenieren. Harvard hat nie Rechenschaft über den engen Kontakt mit Epstein abgelegt, obwohl der Multimillionär schon 2008 wegen der Kontaktaufnahme mit einer minderjährigen Prostituierten verurteilt wurde. Kurz vor seinem Selbstmord Mitte August wurde der 66-Jährige zudem wegen Missbrauchs Minderjähriger und des Betreibens eines Sexhandelsrings angeklagt. Statt die Beziehung zu Epstein aufzuarbeiten, entfernte Harvard klammheimlich seinen Namen von der Website, so Jonathan Eisen. Es macht mich krank zu sehen, dass der Name Epstein ohne eine Entschuldigung oder Diskussion entfernt wurde. Das geht doch nicht. Sie können nicht einfach so tun, als sei nichts geschehen. Sie müssen über ihre Beziehung mit Epstein reden. Keine weitere Verletzung unserer Werte, fordert auch Ethan Zuckerman. Der Medienforscher legt seine Professur am Media Lab des Massachusetts Institute of Technology Ende dieses akademischen Jahres nieder. Sein Abschied ist eine Anklage gegen eines der berühmtesten Forschungsinstitute der Welt. Denn er fand jetzt heraus, dass sowohl das Lab als auch Leiter Joy Ito viel mehr Spenden von Epstein erhielten, als er gedacht hatte. Das mache sein Forschungsprojekt zum Thema Schutz von Frauen dort unmöglich, schrieb Zuckerman auf dem Online-Portal Medium. Jonathan Eisen kann das gut verstehen. Epstein hat Frauen nicht nur sexuell missbraucht, sondern Wissenschaftlerinnen auch noch den Weg nach oben versperrt, weil er ausschließlich weiße Männer finanziert hat. Raphael Reif ist der Leiter des Massachusetts Institute of Technology, das innerhalb von 20 Jahren $800.000 von Epstein erhalten hat. In einem offenen Brief hat er sich jetzt für die enge Verbindung entschuldigt und versprochen, das von dem Multimillionär erhaltene Geld an Hilfsorganisationen für die Opfer sexueller Gewalt weiterzuleiten. Außerdem will er die Aufsicht über Spender verbessern, um weitere Skandale zu vermeiden. Anders die Harvard-Universität und die Universität von Arizona, die beide Geld von Epstein erhielten, es aber behalten, trotz der Proteste. Da hilft nur eines, die Spendenethik jeder Universität ins Licht der Öffentlichkeit zu zerren, sagt Rob Reich, Politologe an der Stanford-Universität.
In the Epstein case, it's clear,
Epsteins Spenden waren rechtmäßig, aber es ist eine ganz andere Frage, ob es ethisch richtig war, sie anzunehmen. Unsere Universitäten sollten führend in Ethikfragen sein und uns wissen lassen, welche Ethikstandards sie bei der Beurteilung der Spenden anwenden. Doch besonders hoch sind diese Ethikstandards aktuell nicht. Das MIT hat ein $25 Millionen schweres Forschungsabkommen mit dem saudi-arabischen Ölmulti Aramco abgeschlossen, obwohl Saudi-Arabien am Bürgerkrieg in Jemen beteiligt ist und Kronprinz Mohammed bin Salman laut CIA die Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi angeordnet haben soll. Und Harvard ist stolz auf das Arthur Sackler Museum. 1000 Kunstobjekte und $4 Millionen hat der Vermarkter süchtig machender Schmerzmittel gespendet. Mohammed bin Salman, Sackler und jetzt Jeffrey Epstein. Das führe zu mehr und mehr Widerstand an den Hochschulen, sagt Rob Reich. Ich habe bemerkt, dass die Lehrkräfte den Universitäten immer schwierigere Fragen stellen. Es ist noch kein Aufschrei wie die Proteste gegen die Kunstförderung der Sacklers in Museen, aber es bewegt sich in diese Richtung. Die Bildungsinstitutionen zu mehr Ethik bei der Annahme von Spenden zu bewegen, sei aber nicht leicht. Umso wichtiger ist der Druck von außen. Journalisten sollten bei jeder großen Universität nachfragen, ob sie Geld von Jeffrey Epstein erhalten hat. Wenn die Uni eine Aussage verweigert, sollten sie fragen, warum sie nicht bestätigen kann, dass sie kein Geld von ihm angenommen hat. Ob das etwas ändert, ist eine andere Frage.
Heike Wipperfürth berichtete. Inzwischen ist der Leiter des Media Lab am MIT von allen seinen Ämtern zurückgetreten. Andere Unis haben angekündigt, noch nicht ausgegebenes Geld von Epstein beispielsweise für die Opfer von Sexualstraftaten zu spenden. Damit endet heute das Campus Magazin. Im Studio war Eva Eichmann.